Ist soweit. Du hörst die allererste Folge, also Premiere meines Herzenspodcast Geschichten aus der Psychiatrie und Pflege. Ja, ganz, ganz lange habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ich wurde von so vielen Menschen gefragt, Kursteilnehmern und auch Patienten, Klienten, Freunden, also ganz, ganz vielen Menschen in den letzten Jahren, wenn ich ja zum Teil natürlich immer anonym und nur angedeutet und ohne, dass ein Bezug zu den Beteiligten hergestellt werden konnte. Das ist mir ganz, ganz wichtig, auch nochmal am Anfang zu sagen und auch immer wertschätzend natürlich in der Kommunikation, wurde ich gefragt, Mensch, Andrea, die Geschichten, die musst du erzählen. ja, heute lache ich zum Großteil über diese Dinge. Andere Geschichten, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich die teilen werde und wenn, dann vielleicht nur an der Oberfläche wirklich, weil sie ja doch auch belastend sind. Und insgesamt in meiner Berufslaufbahn habe ich auch zwei BG-Unfälle, das sind berufsgenossenschaftliche, also Arbeitsunfälle gewesen, gemeldet. Also ich habe da auch schon etwas mitbekommen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon wie und wann teilen werde. Aber heute zur Premiere habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, das habe ich auch im Trailer ja erzählt. Wo fange ich denn an? Fange ich an, als ich Krankenschwester wurde? Fange ich an, als ich meine erste Stelle auf einer psychiatrischen Station angefangen habe oder noch viel früher. Also was hat mich denn überhaupt dazu bewogen, als Krankenschwester in der Psychiatrie zu arbeiten? Es stand für mich sehr früh fest, dass ich Krankenschwester werden will. Also mit 14, 13, 14, 15 wusste ich das schon und habe ganz bewusst auch meine allerersten Praktika im Krankenhaus gemacht, allerdings nicht in der Psychiatrie. Da durfte man in dem Alter noch nicht hin, eigentlich. Ja, ich wusste auf jeden Fall, Krankenschwester wird es und dann kristallisierte sich damals aber eben auch schon heraus, Psychiatrie soll es werden. Also nicht irgendwas hier Wunden oder Chirurgie oder welche Fachdisziplinen es ja alle gibt in der Medizin, es war klar, Psychiatrie. Und das ist eben der Grund, warum ich heute eine kleine Reise mit dir in die Vergangenheit mache. Denn das ist noch länger her, als dass ich 13, 14 oder 15 war. Da war ja schon mein Berufswunsch relativ in Stein gemeißelt, auch wenn ich dann erstmal was komplett anderes gemacht habe. Das ist auch Teil meiner Geschichte, die jetzt hier heute in der Premierenfolge beginnt und die ich mit dir teile. Auf die berufliche Laufbahnentwicklung gehe ich dann in späteren Folgen nochmal ein. Aber jetzt gehen wir quasi gemeinsam zum Anfang. Und ich habe mir, anders als in meinem Podcast Wellness für alle Sinne, Gesundheit beginnt beim Genießen, was ja mein Podcast ist, der zuallererst da war und der eben ja wenig mit Geschichten erzählen zu tun hat. Vielmehr sind da Interviews mit anderen Experten oder eben Teilnehmern, Klienten und wo ich einfach über Aromatherapie, Reiki und auch Therapie ein Stück weit erzähle, aber in einem ganz anderen Kontext. Ja, wir reisen jetzt zum Ostersonntag. 26. März 1989. Ich war damals 8 Jahre, also noch nicht ganz 8 Jahre. Bin im Mai geboren, also war ich noch nicht ganz 8, wurde aber 8 in dem Jahr. Und ich konnte mich ja irgendwie nicht entscheiden, wann dieser Podcast jetzt rauskommen soll. Und irgendwie habe ich scheinbar auf dieses Datum gewartet und mir da in den vergangenen Tagen, Wochen Gedanken gemacht. Und dann dachte ich irgendwie, ach, jetzt ist März und ich gucke mal im Kalender. März ist so ein spezieller Monat seit damals irgendwie. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Du wirst im Verlauf wahrscheinlich wissen, warum ich spezieller Monat meine. Ja, Heute ist der 26. März, an dem die allererste Folge veröffentlicht wird. Es ist wieder ein Sonntag. Es gibt ja keine Zufälle im Universum, wenn auch kein Ostersonntag. So, woher weiß sie das denn jetzt, fragst du dich vielleicht, dass der 26. März 1989 ein Ostersonntag war? Ja, prägende Ereignisse, Erlebnisse, die erinnert man dann. Vielleicht kennst du das mit Datum. Und ich weiß das deswegen, weil ich im Alter von 8 Jahren oder noch nicht ganz 8 Jahren tatsächlich, ich oute mich jetzt, an den Osterhasen geglaubt habe. Also ich war davon überzeugt, der Osterhase versteckt halt die Eier in der Nacht auf Ostersonntag. Und es war in meiner Familie eben Tradition, dass Ostersonntagmorgen, meistens war damals, vor ja, über 30 Jahren, das schönes Wetter. Damals war auch schönes Wetter, das erinnere ich tatsächlich noch. Und man konnte draußen bei uns im Garten auf Ostereiersuche gehen. Ja, und an diesem Ostersonntag allerdings nicht. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt aktiv etwas von der Erkrankung meiner Mutter mitbekommen habe. Und ich kann das heute auch leider nicht mehr weiter eruieren, weder mit meiner Mutter noch mit meinem Vater darüber sprechen. Beide sind schon verstorben. Und meine Mutter im März, also das ist einer der Gründe, warum der März auch noch speziell ist. Ja, auf jeden Fall vom jetzigen Standpunkt her kann ich das so erinnern. Es war ja eben ganz anders. Ich bin nicht, wie sonst ich das wohl als Kind erlebt habe, wach geworden, das Körbchen stand bereit und ich bin raus in den Garten Ostereier suchen. Es war irgendwie ein großer Tumult, große Aufregung im Erdgeschoss. Also ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Haus mit großem Garten in der Nähe von Düsseldorf gehabt. Wir haben da alleine gewohnt, also ich bin Einzelkind und mein Patenonkel hat noch mit bei uns gewohnt. Und irgendwie war im Erdgeschoss Trubel, ganz genau erinnere ich das nicht mehr. Auf jeden Fall war es dann so, es waren keine Ostereier versteckt, es stand kein Körbchen bereit. Mein Vater war sehr aufgeregt, meine Mutter war sehr aufgeregt und es war auch sehr laut. Und irgendwie war im Keller was los und ich weiß auch nicht, ob ich mit meinen Eltern runter bin, mit meinem Papa oder alleine. Das erinnere ich alles nicht mehr. Ich weiß nur, mein Vater hatte im Kellergeschoss sein Büro, also sein Arbeitsraum. Und unsere Küche im Erdgeschoss, die war irgendwie leer und die war sehr unordentlich. Es war sehr untypisch. Bei uns war es nie unordentlich. Ja, also die Küche war leer, sprich die Schränke. Alle Türen waren auf, es war nichts mehr in den Regalen, also keine Lebensmittel, kein Besteck, kein Geschirr, gar nichts mehr. Und mein Vater war sehr aufgeregt, dass irgendwas mit seinem Büro auch war. Und da habe ich auch nur ein kurzes Bild zu, dass sein Büro, das war relativ klein, Kellerräume sind ja in der Regel nicht so groß und auch nicht so hoch. Es war allerdings bis unter die Decke voll gemüllt, sag ich jetzt mal, mit ja, allem, was in unserer Küche eigentlich war, was in die Küchenschränke gehört. Sprich, alle Lebensmittel, ausgekippt, Verpackung, Müsli, Nudeln, Reis, Dosen, alles, inklusive auch irgendwie, ich glaube, Gerätschaften. Also es war, so kannst du dir das vorstellen, der komplette Inhalt, der in der Küche war, Möbel, Schränke, also bis auf die angebohrten Schränke halt, befand sich jetzt im Büro meines Vaters. So, und für mich war aber viel entscheidender, jetzt mal aus kindlicher Sicht, halt fast 8, ne, noch nicht ganz, wartet auf den Osterhasen, ist schönes Wetter, die Sonne scheint und irgendwie sind die Großen, also die Erwachsenen da mit so einem Kram beschäftigt und warum ist es auf einmal unordentlich? Für mich war aber viel entscheidender, wo ist der Osterhase? Also was denn passiert? Ist mir ja relativ egal, so als Kind, ne? Hier alles verwüstet, gut, ist eure Sache, ich war das nicht. Aber wo zum Geier sind denn jetzt meine Ostersachen? Ja. Das war die damals sehr schmerzliche Erfahrung, zu erfahren, dass es eben keinen Osterhasen gibt, dass das wohl meine Eltern in den Jahren davor waren. Und das hat mich tatsächlich rückwirkend mehr getroffen, diese Erfahrung zu machen, okay, ich wurde belogen. Das war für mich wirklich ein, ich wurde belogen von meinen Eltern, die ja eigentlich auf mich aufpassen sollen, beschützen und auf die ich mich ja verlassen kann. So, und jetzt konnte ich mich aber scheinbar nicht verlassen und irgendwie war diese Küche da unordentlich und mein Papa konnte sein Büro nicht mehr benutzen. Und es war kein Osterhase. So. Und dann verlieren sich allerdings meine Erinnerungen. Ich habe auch in den Jahren danach an die Abwesenheitszeiten meiner Mutter keine Erinnerung, bis auf einmal als Teenager. Also diese Zeiten fehlen mir komplett. Ich kann mich nur so weit erinnern, also nachdem jetzt Küche und Arbeitsraum so waren, wie sie waren, und der Osterhase quasi ausfiel, war meine Mutter für mehrere Wochen nicht da. Und über diese Zeit kann ich halt nichts sagen, gar nichts. Das könnte ich mir natürlich selber therapeutisch nochmal angucken, kann ich aber auch lassen. Also ich kenne meine psychischen Sollbruchstellen inzwischen. Da habe ich mich in den letzten 30 Jahren selber sehr viel mit beschäftigt. Und ich bin auch als Therapeutin, ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie inzwischen, nach meiner Krankenschwesterkarriere in der Psychiatrie selbstständig geworden. Selbstbestimmung war eben einer oder ist mein wichtigster Wert heute und war aber schon immer sehr, sehr relevant. Ja, also ich bin als Therapeutin inzwischen der Ansicht, und das sage ich eben auch meinen Patienten, Klienten und Auszubildenden, ich unterrichte ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie heute selber, die verschiedenen Psychotherapierichtungen können natürlich aufdeckend arbeiten, Psychoanalyse, tiefenpsychologische Verfahren, wo wir also an den Kern kommen. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Das gebe ich immer mit auf den Weg, welches Verfahren er möchte. Möchte ich die Ursache wissen? Möchte ich wirklich jede Büchse der Pandora vielleicht öffnen und da tief reinschauen? Das kann man natürlich machen. Ich bin halt dafür zu fragen. Also das frage ich ja auch in der Aromatherapie, wenn ich da Patienten, Klienten habe. Was ist die Intention? Was möchte ich damit erreichen? Ist das am Ende dienlich? Jetzt mal auf mein Beispiel zurückzukommen, war Unwissenheit tatsächlich angenehmer. Also ich hätte sehr gut und gerne darauf verzichten können, dass der Osterhase ein Fake war oder es unter anderen Umständen dann später erfahren. Das war halt ein, wie man das heute so schön sagt, sehr krasses Learning in vielerlei Hinsicht. Und ich muss da nicht hinschauen, warum ich an die Abwesenheitszeiten keine Erinnerungen habe. Ich weiß, was das Gesamtpaket über die Jahre gemacht hat und das reicht mir. Das möchte ich einfach an der Stelle auch unbedingt erwähnen. Wir müssen nicht alles immer aufdecken. Und die Ursache zu kennen, reicht auch noch nicht. Also wenn ein Ansatz ist, ich gehe an die Ursache und schaue die mir an, dann heißt das nicht, wenn ich die kenne, dann sind alle meine Probleme gelöst. Und andersrum heißt es aber auch nicht, wenn ich nicht komplett an den Kern gehe, dass ich dann niemals die Baustellen auflösen kann. Also da gibt es einfach viele Angebote, viele mögliche Therapieformen. Und wenn du in irgendeiner Weise betroffen bist, selbst oder Angehörige, Freunde, wer auch immer, dass du oder sie sich da sehr gut beraten lassen und schauen, was ist das Beste für dich selber oder für die betroffene Person. Deswegen bin ich auch in meiner Praxis absolut individuell. Es ist nicht für jeden Aromatherapie was, es ist nicht für jeden Gesprächstherapie was und es ist auch nicht für jeden Reiki was. Das darf man einfach so akzeptieren und ich habe nicht das Mittel der Wahl, das hat keiner. Es sind einfach nur Möglichkeiten in der Begleitung. Ja, also hier endet dann mehr oder weniger auch schon dieser Ostersonntag, die Geschichte dazu. Meine Mutter war mehrere Wochen weg und sie war dann in der Psychiatrie untergebracht, meistens zu Beginn der Episoden eben in einer Akutpsychiatrie und irgendwann dann wieder offen wahrscheinlich. Also An die ganz frühen Jahre erinnere ich mich nicht. Da weiß ich auch nicht, wie die Wege ins Krankenhaus verlaufen sind. Das werde ich dann in weiteren Folgen in späteren Jahren dann berichten. An dieser Stelle endet es quasi. Und ja, dann möchte ich an der Stelle noch teilen mit dir, was das allein dieses erste Ereignis nachhaltig bei mir gemacht hat und wie das damals abgelaufen ist. Also 1998 gab es so etwas wie Psychoedukation noch nicht. Das bedeutet, wir, also Krankenschwestern, die Pflege an sich, Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, aber auch Sozialarbeiter, all diese Menschen, genannt interdisziplinäres Team in einem Krankenhaus oder auch in einem ambulanten Setting, bieten Informationen zu verschiedenen Krankheitsbildern an, für die Betroffenen selber und eben auch für Angehörige, dass eben auch hier schon mal ein Ansatz stattfindet, mehr Verständnis für das Erkrankungsbild, für den Menschen, der einfach in der Akutphase eines Krankheitsbildes, ist jetzt egal welches, einfach nicht die Person ist, die die Angehörigen, Freunde oder sonst wer vielleicht kennen. Das ist gefühlt ein anderer Mensch. Auch für uns Pflegekräfte war es zum Teil herausfordernd, wenn wir wussten, wie ist denn ein Patient, eine Patientin, wenn es ihr ihm besser geht. Und im Akutstadium ist die Person vielleicht überhaupt nicht umgänglich zu genießen. Da kommen selbst wir, wenn wir uns gut kannten und da eine Verbindung hatten, nicht ran. Und das sind Dinge, die darf man einfach akzeptieren in der Zusammenarbeit und in diesem Begleitungsprozess. Ich möchte gar nicht von Heilungsprozess sprechen. Das ist nochmal ein anderer Kontext, wo wir da hinschauen können, inwieweit diese psychischen Erkrankungen wirklich heilbar sind im Sinne von wirklich ganz weg. Ich spreche jetzt bewusst auch zum Teil laienhaft und wenn ich Fachbegriffe verwende, dann erkläre ich die. Also Psychoedukation. Wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Da macht man den Betroffenen quasi zum Experten seiner Erkrankung. Angehörigen, Schulung oder Beratung gab es auch nicht. Hat nicht stattgefunden. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwer jemals mit meinem Vater oder mir oder uns gesprochen hätte, als ich dann älter war. Heute machen wir auch das anders. Es gibt extra für die verschiedenen Erkrankungsbilder auch Selbsthilfegruppen, und Schulungen. Andere Unterstützung, zum Beispiel durch Ämter, Sozialarbeiter, was auch immer, psychosozialen Dienst, gab es auch nicht wirklich. Ist heute auch anders. Die Jugendämter oder auch andere Behörden können natürlich mit ins Boot geholt werden, gerade wenn es auch um Kinder geht. Was ich zum Teil schwierig finde, zum Teil hilfreich. Also auch da gibt es immer von bis. Ich habe da alles erlebt in alle Richtungen. Aber es gab es damals einfach nicht. Es stellte sich überhaupt nicht die Frage für meinen Vater oder für mich damals. Das führte dann eben auch dazu, ich bin also bewusst erinnert mit 8 das erste Mal. Davor weiß ich nicht, habe ich auch keine Infos von meinen Eltern zu bekommen damals. Und später dann auch nicht mehr nachgefragt. Sie hätten wahrscheinlich sowieso nicht geantwortet. Also sie haben generell darüber nicht gesprochen. Das ist die Nachkriegsgeneration, da wurde eh nicht so gerne gesprochen. Das ist heute auch alles anders. Ja, es hat dazu eben geführt, dass das kam aber viel, 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 viel später, sich dann auch Freunde und Familie abgewendet haben mit zunehmender Wiederholung dieser Episoden, die meine Mutter da hatte. Da war ich dann aber schon Jugendliche, als das ja vermehrt sich gesteigert hat, auch von der Intensität her dieser Episoden. Und direkte Auswirkungen auf mich hat jetzt nicht nur dieser Ostersonntag, sondern eben die komplette psychische Erkrankung meiner Mutter. Sie war bipolar, sie hat eine bipolare affektive Störung gehabt, so nennt sich das. Und die werde ich in Folge 2 dann vorstellen, diese Erkrankung. Gehört zur F3, zum Bereich, ja, affektive Störung heißt der, das Kapitel. Da gehören auch die Depressionen zu. Und bipolar bedeutet eben zwei Extreme. Wir haben zwei Pole, also Depression und Manie. Und dieser Ostersonntag, diese Küchenbüroaktion war in einer manischen Episode. wo wirklich unglaubliche Kräfte auch entwickelt werden. Das kann sich niemand vorstellen. Meine Mutter war kleiner als ich, also 1,50 und wirklich ein sehr zierliches, kompaktes Menschlein und hat da quasi die ganze Nacht diese Küche vom Erdgeschoss in den Keller verfrachtet. Also das meinte ich mit, das sind nicht unbedingt die Menschen gefühlt, die wir kennen, die wir dann vor uns haben in einem Akutstadium. Also ein Mensch in einer Manie macht Dinge, die würde er natürlich ohne diese Manie nicht tun, aber er hat auch Kräfte und die können mit einem Schlafdefizit leben und mit einer Überaktivität. Das ist unglaublich, das kann sich jetzt der Laie gar nicht vorstellen. Also ohne Manie hätte meine Mutter vielleicht Tage bis Wochen gebraucht, um diesen kompletten Kücheninhalt in den Keller zu verfrachten, weil man muss ja auch immer wieder hochlaufen. In einer Manie hat sie das binnen weniger Stunden in einer Nacht geschafft. So, um sich das mal vorstellen zu können, versuchen vorstellen zu können. Und damit begann es eben, dass so ungefähr alle 2 Jahre es eine manische Episode gab, die auch immer mit einer Psychiatrieeinweisung endete. Eben aufgrund von nicht optimal vorhandenen, sage ich jetzt mal, Psychoedukation, Angehörigenschulung und Unterstützung. Das ist leider heute auch immer noch ein Problem, eine Herausforderung, ein Phänomen bei bipolaren Erkrankungen, dass die ja in leider regelmäßigen Abständen eine psychiatrische Unterstützung brauchen. Bei mir hat das dann eben über die Jahre hinweg dazu geführt, dass ich als junge Erwachsene eine Angststörung hatte, die ich auch mit ja, gerade Anfang 20 in ambulanter Psychotherapie angegangen bin. Ich habe eine Phobie vor Krankenhäusern und Ärzten spannenderweise entwickelt und wollte ja aber in dem Beruf, also super spannend, hatte aber kein Problem damit, auf der anderen Seite zu stehen. Also im Praktikum und später auch in der Ausbildung konnte ich das alles wunderbar aushalten. Also ich fühlte mich total in meinem Element. Als Patientin habe ich es nicht im Krankenhaus ausgehalten. Aber das wird dann eine andere Geschichte. Das war aber eben eine Sollbruchstelle, die bei mir entstanden ist. Angststörung. Und dann so in den Ende 20ern, Anfang 30er Jahren kam dann zeitweise, Gott sei Dank zeitweise, Perfektionismus, allerdings pathologischer Perfektionismus hinzu. Und leichte Anflüge von Zwängen, gerade in stressigen Situationen, in stressigen Lebensphasen, hat sich das so geäußert, dass da hat meine ehemalige Lebensgefährtin sehr drunter leiden müssen. Das tut mir auch an dieser Stelle hier noch mal wahnsinnig leid. Die hat es nur gut gemeint und hat mir, ich nenne jetzt ein Beispiel, neue. Ach Gott, wie heißen die denn? Wortfindungsstörung, das ist auch ein Phänomen. Neue Messbecher, genau, Messbecher in der Küche besorgt. Die hatten so lila Griffe, so ein Dreier-Set war das. Und sie wusste, ich mag lila und wollte mir eine Freude machen und hat diese neuen Messbecher geholt und hat im Zuge dessen 2 meiner Küchenschränke damals umgeräumt. Da war ich Anfang 30 und ich bin sehr aus meiner Haut gefahren aufgrund dieser Tatsache, weil sie die Überlebensstrategie, die ich zwar gar nicht mehr brauchte, aber weil sie meine Überlebensstrategie quasi kaputt gemacht hat. Die Sachen mussten immer da sein, wo ich sie hingestellt hatte. Also ich konnte das nicht tolerieren, dass jemand 3 neue Messbecher in meinen Schrank stellt und die alten rausnimmt und dann standen die vielleicht auch noch, ich erinnere das nicht mehr genau, links oder rechts. Das hat mich damals völlig rausgebracht, aus dem Ruder geworfen, dass das konnte ich einfach nicht tolerieren. Warum das so ist, werde ich noch in einer anderen Folge dann teilen. Also Überlebensstrategien sind ganz wichtig, die dann eben Kinder, aber auch ja, ältere Erwachsene zum Teil dann mit ihren Angehörigen entwickeln, um mit dieser psychischen Herausforderung des Betroffenen in der Familie klarzukommen. Jetzt habe ich ja mit 30 nicht mehr bei meiner Mutter gewohnt. Die Strategie, die mir aber als Kind und Jugendliche mein Leben sehr erleichtert hat, beziehungsweise mein Überleben gesichert hat, die habe ich leider beibehalten. Sehr anstrengend, nicht nur für die anderen, auch für mich selber, super anstrengend. Und das habe ich aber auch durch ambulante Psychotherapie erfolgreich reduzieren können. Und heute merke ich einfach, wenn stressige Situationen sind und ich irgendwie anfangen sollte, Tempopackung oder irgendwie mein Handy gerade zu rücken auf dem Tisch, dann weiß ich, okay, jetzt darf ich eine Runde entspannen, in die Wanne meditieren, was auch immer, oder mal schauen, was ist denn gerade so mein Stresslevel. Es wird dann im Keim erstickt. Also da kann man tatsächlich hinkommen. Ich weiß einfach auch ganz bewusst, und das kann ich mir heute aktiv sagen, ich brauche diese Überlebensstrategie ja nicht mehr. Und das wurde schlagartig besser, ich muss das jetzt leider so sagen, als meine Mutter 2013 verstorben ist. Da konnte ich vor allem diese Überlebensstrategie, die so einen zwänglichen Touch irgendwie hatte, sofort abstellen. Es kam dann nur noch so in ganz, ganz Mini-Anflügen in super stressigen Situationen. Vorher ging das aber nicht mehr. Durch die bloße Existenz 420 Kilometer weit weg war das so ausgeprägt. Ja, mein Vater war leider damals und auch später nicht besonders hilfreich und selber total hilflos überfordert. Weil, wie gesagt, Angehörigenschulung, Unterstützung hat in dem Sinne nicht stattgefunden. Also er wusste auch nicht, was soll ich denn jetzt mit ihr machen, und hat eben laienhaft, wie auch sonst, gehandelt nach bestem Wissen und Gewissen. Gut, ist diverse Male schiefgegangen. Beim nächsten Mal hat er das mit einer ähnlichen Strategie versucht. Also da war jetzt auch nicht so eine Weiterentwicklung, möchte ich mal vorsichtig sagen. Wer wusste es ja letztendlich nicht besser. So, und was hat das jetzt alles mit Reiki zu tun? Ich habe ja, wenn du das vielleicht im Social Media gesehen hast oder auch in den Shownotes hier angekündigt, den Bezug zu Reiki und zum nächsten Duftheilkreis, der noch Ende diesen Monats im März stattfindet, genommen. Und dann auch im Sommer meine Ausbildung, jetzt im Sommer 23, wo ich den ersten Reiki-Grad-Kurs geben werde. Was hat das jetzt mit Reiki zu tun? Und wie bin ich auch, da kam ich nämlich so auf die Situation, auf diesen Ostersonntag gekommen? Als ich mich mit Reiki angefangen habe zu beschäftigen, wo ich auch, aber dazu gibt es eben in meinem Wellness für alle Sinne Podcast eine Folge, wo geht es denn hier zum Reiki, wo ich über meinen Weg zum Reiki hin berichte, das möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Auf jeden Fall habe ich beim Reiki Grad 2 war das, glaube ich, gelernt, Reiki in die Vergangenheit zu senden. Und ich fand das erstmal sehr skurril und war total skeptisch. Also generell dem Reiki gegenüber, und da aber noch mal mehr Reiki in die Vergangenheit senden. Und auf jeden Fall sollten wir uns bei dieser Übung eine Situation oder einen Ort, irgendetwas vorstellen in der Vergangenheit, was jetzt nicht ganz so schön in Erinnerung geblieben ist, was vielleicht sehr herausfordernd war und wo wir Energie hinschicken möchten, um das nachträglich, ja, mit Energie, mit positiver, liebevoller Energie aufzufüllen und im Nachgang in Anführungszeichen zu heilen. Und ich weiß nicht, warum mir jetzt dieser Ostersonntag dann da einfiel. Auf jeden Fall fiel der mir ein im Reiki Grad 2. Und ich habe dann ausprobiert, Reiki an diesen Tag zu senden. Also ganz konkret zu dieser Situation, morgens aufstehen, hier, wo ist mein Körbchen? Ich will jetzt draußen Ostereier suchen, und bekomme diesen Tumult mit, und es gibt eben kein Osterkörbchen und dieses Drama. Ja, also das hatte ich ja noch als Bild in Erinnerung, und beim Reiki in die Vergangenheit senden habe ich ganz konkret eben diese Situation nochmal vor Augen geführt und dann Energie, also die Reiki-Energie, dahin geschickt, und es war total faszinierend. Die gesamte Situation wurde super hell. Also ich habe sowieso eine helle Erinnerung gehabt, weil es strahlender Sonnenschein war und es war warm an diesem Tag. Und es wurde noch mal heller, also wirklich weiß. Es wurde rein, es war lichtdurchflutet, es war kraftvoll, positiv kraftvoll, und diese ungünstigen Gefühle und Erinnerungen, die ich mit diesem Tag verbunden habe, die wurden einfach, ich kann das nicht anders beschreiben, als total lichtdurchflutet, erhellt und ja, aufgelöst tatsächlich. Also die sind einfach weggestrahlt, sozusagen. Und auch jetzt, wenn ich darüber spreche oder wenn ich mich zwischendurch irgendwann mal, warum auch immer, daran erinnere, bleibt das hell, lichtdurchflutet und hat nichts Dramatisches oder Trauriges oder irgendwas mehr an sich. Also das ist tatsächlich geklärt. Ja, und das finde ich eben so wahnsinnig wertvoll für meine Arbeit. Natürlich brauchen wir an bestimmten Punkten, in bestimmten Momenten Medikamente. Ich bin die Letzte, die sagt, ich kann hier alles mit Reiki oder mit ätherischen Ölen. Da bin ich wirklich die Letzte, die das sagt. Ich weiß, dass diese Tools Grenzen haben. Das haben Medikamente aber auch, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe auch schon Menschen gesehen, wo auch keine Medikamente gewirkt haben. Dennoch, und das sage ich immer den angehenden Heilpraktiker für Psychotherapie, finde ich das fatal, wenn wir uns als alternative Heilkundlichen gegen Pharmakologie komplett sperren, also gegen die Einnahme von Medikamenten. Das ist genauso falsch, alle Medikamente zu verteufeln, wie es falsch ist, Reiki, Aromatherapie oder weiß ich nicht was, Aura, keine Ahnung, Steine, völlig egal was, so in den Vordergrund zu heben. Also dann wären wir wieder bei bipolar, bei dem Erkrankungsbild. Es darf keine Extreme in diesem Sinne geben. Das ist alles eine Frage der Balance. Und wir brauchen die Pharmakologie, wir brauchen aber auch Alternativen. Denn, das habe ich ja schon gesagt, was ist die Intention, was braucht der Mensch, der gerade Unterstützung nötig hat? Und dann schauen wir. Wir können nicht alle umarmen und machen ein Räucherstäbchen an und dann ist alles wieder gut. Da bin ich überhaupt nicht. Aber wir brauchen auch nicht gleich Kanonen nach Spatzen werfen, was ich auch erlebt habe. Also ich bin einfach dafür, dass wir hinschauen. Wo steht der Mensch? Was braucht der Mensch? Und was kann dem jetzt gerade am besten helfen? Ich bin absolut dafür, Krisensituationen, und das war damals eine Krisensituation, die muss unterbrochen werden. Und das gebe ich auch immer meinen Azubis, in Anführungszeichen, mit. Eine akute Krise, die kommt zwar von alleine, die geht aber nicht von alleine. Also es braucht Krisenintervention. Und das ist etwas, was bei meiner Mutter leider mehrfach schiefgegangen ist, dass die Krise zu lange angedauert hat, sie nicht unterbrochen wurde und es dann immer, leider immer, mehrfach in einer Zwangseinweisung geendet ist. Das ist es ja dann auch zum Teil bei den Menschen, die ich dann später als Krankenschwester in der Akutpsychiatrie hatte, die dann zugeführt wurden, sei es mit der Polizei oder mit dem Krankenwagen. Da war auch eine Krisensituation, die unterbrochen wurde. Und sie haben sich dann bei uns wiedergefunden. Und es war dann an uns eben, diese Krise zu unterbrechen. Und das funktioniert in der Regel, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, nicht indem wir jemand einfach nur einen Arm nehmen oder ein Räucherstäbchen anmachen. Da braucht es leider zum Teil mehr. Nicht immer, aber in der Regel. Und das finde ich heute viel fataler, dass wir es immer schwerer haben, Krisen zu unterbrechen. Ich habe das als Angehörige erlebt, ich habe das als Krankenschwester erlebt, als Patientin jetzt nicht, Gott sei Dank. Aber ich habe es eben aus diesen verschiedenen Perspektiven gesehen. Wenn Krisenintervention zu spät stattfindet, ist das für alle Beteiligten, Pflegepersonal, Angehörige wie auch Betroffene, eine noch größere Traumatisierung, als wenn gleich etwas unternommen wird. Das ist einfach so. Mein persönlicher Ansatz. Ich bin für Krisenintervention. Ich bin aber auch dafür, dass wir nach links und rechts schauen und kurz innehalten und schauen, was braucht es jetzt, diese Gesamtsituation. Ja, und da ist eben für den späteren Verlauf, zum Beispiel auch die Begleitung von Angehörigen, so wie ich ja jetzt eine Angehörige immer noch bin, von Eltern, die eine psychische Erkrankung hatten, dass wir da auch 30 Jahre später trotzdem bestimmte Situationen, zum Beispiel mit Reiki in die Vergangenheit senden, unterstützen können. Das heißt ja nicht, dass die komplette Kindheit und Jugend, die von einem Großteil dieser bipolaren Störung meiner Mutter geprägt war, komplett in Tutti, Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie ummünzen. Darum geht es auch überhaupt nicht. Aber es geht darum, zum einen auch vergeben zu können. Das konnte ich als Kind und Jugendliche nicht. Ich habe ihr das sehr übel genommen und kann eben heute auch Angehörige verstehen, die das ihren Betroffenen übel nehmen, weil das so ungreifbar ist. Wir haben eine Erwartung, wie unser Mensch, den wir ja eigentlich kennen, zu sein hat, und dann benimmt der sich wie sonst was. Das kann unser Verstand nicht leisten. Und das führt dazu, dass wir eben nachtragend sind oder traurig oder wütend oder was auch immer. Und dann kann keine neue Verbindung wiederhergestellt werden oder auch eine Verbindung geheilt werden. Das führt dann dazu, dass vielleicht Angehörige, so wie ich dann eben später, selber merkwürdige Verhaltensweisen entwickeln. Und das kann man einfach zum Beispiel mit Reiki, Aromatherapie, Gesprächspsychotherapie, welche auch immer, kognitive Verhaltenstherapie, alles, was es da gibt, kann man da Unterstützung und Begleitung anbieten. Genau, das ist der Kontext, die Brücke zwischen Reiki und diesem Ostersonntag. Und mir hat das sehr geholfen, da Energie hinzusenden und mich auch ja ein Stück weit immer mehr und mehr mit dieser Situation und was da war, versöhnen zu können. So, da hat jetzt meine Mutter in dem Sinne nichts mehr von, ich aber schon. Mein Vater auch nicht, aber meine Kinder. Also wenn wir mit Reiki arbeiten oder wenn wir einfach mit unserer Ahnenlinie generell arbeiten, wobei es stimmt gar nicht, was ich gesagt habe, wenn wir mit der Ahnenlinie arbeiten, können wir die Informationen, die in unserer DNA gespeichert sind, und das ist heute auch schon wissenschaftlich anerkannt, 7 Generationen tragen wir die Erbinformationen in uns, können wir, wenn wir im Hier und Jetzt etwas an diesen Informationen ändern, zum Beispiel mit Reiki in die Vergangenheit schicken, dann ändern wir diese Informationen nicht nur in unserer eigenen DNA, sondern auch in der DNA von allen, die kommen und die schon da sind, sprich meinen eigenen Kindern und der Ahnenlinie. Also es hat etwas mit diesem Kollektivbewusstsein zu tun. Das ist auch etwas, was ich ganz viel bei meinen Patienten sehe. Die sitzen dann so vor mir und berichten, ja, das ist so diffus alles, ich kann das gar nicht genau erklären, aber das fühlt sich auch so an, als wäre das gar nicht meins. Das ist für mich immer so ein Anhaltspunkt, es könnte was Kollektives sein, es könnte was von den Eltern sein, wenn das eben nicht greifbar ist. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, über 7 Generationen sind anerkannt, heute wissenschaftlich, wir sprechen inzwischen schon von bis zu der 11. Generation. Das dürfen wir überlegen, der Zweite und der Erste Weltkrieg, den tragen wir in uns. Also wir sind die Generation, beziehungsweise zweite oder dritte jetzt danach diesen Weltkriegen. Und wir haben aber alle, die wir jetzt hier sind, die Information aus 2 Weltkriegen in unserer DNA. Also ganz viel Gewalt, Trauer, Verlust, Potenzial. Und wenn man sich das einmal nur ganz kurz präsent macht, dann erübrigt sich schon die Frage, warum wir eine signifikante Zunahme an psychischen Störungsbildern haben. Auch natürlich nochmal gesellschaftsbedingt, diese Leistungsgesellschaft und immer mehr, höher, schneller, weiter, besser, keine Ahnung, die trägt natürlich nochmal dazu bei. Aber wir haben auch, wenn wir jetzt auf diese DNA-Informationen schauen, eine schlechte Ausgangslage mit diesem Potenzial, was wir schon mitbringen. Und deswegen ist es super wichtig, und das erzähle ich ja und teile ich in meinem Wellness für alle Sinne Podcast, Gesundheit beginnt beim Genießen. Selbstfürsorge, sich selbst etwas Gutes tun und auch schauen, wie geht es denn den Menschen um mich herum, das darf kein Luxus sein. Und das ist ein Muss. Wir müssen uns regenerieren. Wir müssen auch mal Pausen machen, und das ist nicht etwas, und das hatte ich ja in der Pflege. Niemand sollte sich dafür rechtfertigen müssen, wenn er eine Pause macht von 15 Minuten, in sein Brötchen beißt und etwas trinkt. Das ist das Normal. Und sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich jetzt einmal in mein Brötchen beißen will und zwischen 6:30 Uhr und 14 Uhr mal einen Schluck trinke, das ist nicht normal. Und da dürfen wir hinkommen, dass das irgendwann ein Normal sein wird. und sich niemand mehr dafür rechtfertigen muss. Ja, und auch nicht dafür rechtfertigen muss, dass er vielleicht eine bipolare Mutter, Vater, Freund, Freundin, Schwester, Onkel, Bruder, was auch immer hat. Ich wusste das als Kind gar nicht, was das ist, wie das ist. Für mich war das normal, weil ich hatte ja in dem Sinne keinen Vergleich. Kinder erachten das, was sie sehen, als das gegebene Normal. Dass es merkwürdig war und nicht so normal, habe ich dann im Verlauf meiner Jugend herausgefunden. Hat mir aber auch nicht geholfen, die Erkenntnis, weil es gab, wie gesagt, nicht wirklich Angebote. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dann die allererste Folge auch schließen und beenden. Jetzt hast du sehr viele Informationen bekommen, zum Teil schon ein bisschen was über bipolare affektive Störungen, über eine manische Episode, wie das Ganze in den 1990er Jahren, 80er Jahren zum Teil ausgesehen hat und was Reiki für dich bzw. das Kollektiv auch tun kann. Und es ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir heute so viele verschiedene Möglichkeiten haben. Und Reiki wird zum Teil heute noch genauso belächelt wie damals psychische Erkrankungen. Und ich möchte einfach für beide Bereiche, für die spirituelle, energetische Arbeit, die auch wissenschaftlich fundiert ist, denn sonst würde ich sie nicht teilen, das ist mir immer noch wichtig, als auch psychische Erkrankung. Ich möchte, dass das beides so normal wird wie ein Beinbruch. Das ist mein großes Anliegen und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast als hilfreich empfindest, wenn du etwas mitnehmen konntest für dich oder für Freunde, Angehörige, dass du ihn teilst mit der Welt und dass du ihm auch ein Feedback hinterlässt, dass er einfach noch mehr in die Welt getragen werden kann, ganz, ganz viele wunderbare Menschen erreicht und das Thema Pflege, psychiatrische Erkrankungen und eben auch alternative Heilmethoden Gehör finden und die Menschen es nutzen können. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei der Premierenfolge heute dabei warst und ja, freue mich darauf, wenn ich dich in Folge 2 zu bipolare affektive Störungen dann wieder höre und wünsche dir jetzt noch ganz, ganz viel Licht und alles Liebe. Tschüss!